ARD. Unter dem Gras darüber. 2.
Die Kinderzeit, die war ja so anders wie heute. Also ich meine, das ist etwas, was meine Enkel schlecht begreifen können. Wie einfach wir auch erzogen worden sind, obgleich mein Vater wohlhabend ist, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber in guten Verhältnissen gelebt hat, furchtbar fleißig war, unglaublich fleißig. Er hatte eine Fabrik, aber ist sowohl die Arbeiter als auch die Angestellten und er selbst, samstags haben die ja noch gearbeitet.
Also Papa, der ging morgens um 5 Uhr fort. Um 6 Uhr hat die Arbeit angefangen. Ne? Und im Sommer kam er heim, da war es 9 Uhr abends. Im Winter, da ging er ungefähr um 7 Uhr fort und kam abends heim so um 6. Denn es gab ja keine Beleuchtung und wenn kein Licht mehr da war, konnte man nicht mehr arbeiten. Das ist ganz einfach. Das war. Meine Mutter, die hat bügeln gelernt bei einer Firma. Das war eine Privatfrau. Die hat Büchelrinne gehabt, 25 Stück und Wäscherinne. Die haben auch sonntags schaffen müssen. Sonntags morgens. Ja, doch. Das war eine richtige Kapitalistin. Vom Format, nicht wahr, gell? Es war eben, der einfache Mensch wurde unterdrückt. Das war grausam, was sich da abgespielt hat, nicht wahr? Die Leute wurden ausgenutzt bis zum TZ, gell?
1900 war es ganz anders wie heute. Arm, überall ist arm, gell?
Ich wurde am 11.06.1900 geboren. Mein Vater war gelernter Gärtner und hatte seine Examen alle mit sehr gut bestanden. Aber die Gärtnerei stellten keine Gärtner ein, sondern Tagelöhne. Das heißt, sie brauchten anstatt 24 Mark nur 12 Mark Wochenlohn zu zahlen. Das heißt, die Familie Brechter war arm. Und die Mutter war Bügelfrau und hat dadurch die Familie überhaupt ermöglicht. Sonst wären wir bei lebendigem Leibe verhungert. Deswegen standen also auch in unserer großen Küche unter der großen Bügelplatte zwei Körbe. In dem einen Korb, da lag die Wäsche, die die Mutter gebügelt hat, und im anderen lag ich. Und die Bedienung für mich, die war sehr einfach. Wenn ich irgendwie gekräht habe, hat meine Mutter einfach mit dem Fuß gegen den Kopf gestoßen, dann wusste ich noch da. Da war ja alles gut.
Also ich heiße Anna Reimer, geborene Hofmann, bin geboren am 8.7.1900 in Passau. Mein Vater war Malermeister, hat Diplome gehabt und einen Meisterbrief. Und er wollte halt so schrecklich gern einen Sohn, der ihm dann helfen könnte. Er hat auch wunderbare Intarsienarbeiten gemacht, einige Arbeiten aus echten Hölzern. Ich habe hier den Schrank, der ist Mahagoni. Da gab's noch Palisander, das war schwarz von Natur aus. Und ein rötliches, das war eine Buche aus dem Urwald. Und da habe ich immer zugesehen, wenn er das ausgesägt hat, sich die Zeichnungen gemacht. Und dann hat er es aufeinander gepappt, mehrere kleine dünne Blättchen. Und dann ist ausgesägt worden. Und das hat furchtbar viel Schmutz gemacht, Staub. Meine Mutter hat dann geschimpft und gesagt, mein Gott, jeden Tag mache ich von vorn bis hinten sauber, ich kann das bald nicht mehr. Und dann hat sie ihm die Bücher geführt und alles, sie hat schon viel Arbeit gehabt. Und dann ist mein Vater beleidigt gewesen und ist in den Keller gegangen, in seine Werkstatt und hat da unten weitergearbeitet. Und ich musste ihm dann Tee bringen, um 9 oder 10 Uhr, aber im Haus war im ganzen Haus noch kein Licht. Da musste ich in einer Hand die Kerze haben, in der anderen muss ich den Tee in die Kanne haben und Butterbrote. Und dann hat er oft zu mir gesagt, mein Gott, dass du kein Sohn geworden bist. Er hat mich sehr viel geprügelt, weil ich war bestimmt ein braves Kind. Meine Mutter hat es oft bestätigt. Er hat gesagt, ich weiß auch nicht. Er war eben so enttäuscht von allem. Meine Schwester ist dann auch wieder ein Mädchen geworden, gell? Und da hat er oft gesagt, willst mir nicht helfen, Geselle werden, Malergeselle? Du hättest das Zeug, das, na, sag ich, um Gottes Willen, das mag ich nicht machen. Und ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja, geboren wurde ich also 23. Februar 1905 in Kaiserslautern. Kaiserslautern in der Pfalz. Die Pfalz gehörte damals zu Bayern. Und mein Vater war Dreher vom Beruf und arbeitete bei der Eisenbahn damals. Er war in der Gewerkschaft, er war in der Sozialdemokratischen Partei, wie meine Mutter auch. Wir waren also eine sehr arme Familie. Schwarz war das einzige Kind, aber trotzdem hat es auch hin und vorne nicht gelangt. Ich bin also dann in die Schule dort gekommen und nach einem halben Jahr aber musste ich die Schule verlassen, weil mein Vater einen Streik geführt hat bei der Eisenbahn und ist aus Bayern ausgewiesen worden. Wir waren also Ausgewiesene innerhalb des Deutschen Reiches. Und wir kamen dann 1911 nach Frankfurt.
Ich habe Gott sei Dank zu der Schicht gehört, denen es bis zu Ende des Krieges immer sehr gut gegangen ist. Aber wenn ich an meine Kindheit denke, die ich sehr mit Arbeiterkindern verbracht habe, dann ist es bei den Leuten doch sehr, sehr bescheiden zugegangen. Ich bin am 11. September 1898 in Tschopa im Sächsischen Erzgebirge geboren. Mein Vater hatte dort eine Baumwollspinnerei im Tschopa-Tal und wir waren sehr einsam in unserer Wohnlage. Die Stadt war oben auf dem Berg. Ich bin dort auch zur Schule gekommen und hatte einen Schulweg von gut einer halben Stunde, was man, glaube ich, heute einem Kind gar nicht mehr zumuten würde. Aber da war natürlich kein Verkehr. Aber ich wurde von unserem Hausmann an der Hand geführt und der trug auch meinen Schulranzen, damit ich mich ja nicht überanstrengte. Also unsere Wohnung war im Ganzen gesehen waren das über 10 Zimmer.
Wir haben in Detmold sehr schön gewohnt, in einem der Kavalierhäuser, die in der sogenannten Allee standen. Das waren so einzelne Häuser mit großen Gärten dahinter, wo eben viele Familien in Detmold eine Bleibe suchten. Und das ist meinen Eltern gelungen, da 2 Stockwerke in so einem Haus zu mieten. Die Parterre-Etage war vorbehalten für den Hausbesitzer, der damals in Marienburg in Westpreußen wohnte, der also nur einmal im Jahr kam und guckt, ob alles richtig war, der Garten schön gehalten wurde und dann verschwand. Also die Familie Schlabendorf lebte praktisch da allein. Und da haben wir den sehr schönen großen Garten gehabt. Und jeder von uns bekam ein Stückchen Land und musste das bebauen. Und mein Vater als Soldat war hingerissen, Land zu bebauen, Grund unter den Füßen zu haben. Er kaufte sich Bücher, er studierte Gartenwirtschaft und Obstbau und ich weiß nicht was alles. Er war ganz erfüllt von dieser neuen Lebensphase.
Meine Großeltern haben sich im Arbeitermilieu niedergelassen und sich da nach oben gearbeitet und waren dann, sie waren ja eigentlich nie Arbeiter, sondern sie waren abgestürzte Bürger, die sich wieder ins Bürgertum hocharbeiteten. Aber wir lebten im Arbeitermilieu. Das bedeutet, gegenüber von unserem Haus in der Werkstattstraße befanden sich die Reparaturwerkstätten der Eisenbahn. Und dort waren Hunderte von Arbeitern beschäftigt. Und die Arbeiter wohnten auch rund um uns herum. Und unser Haus war ganz typisches Arbeiterhaus. Es gab das Vorderhaus, da waren 3 Zimmer drin und der einzige Wasserzapfhahn auf dem Flur. Der sogenannte Anbau, da waren 2 Zimmer und im Grunde die Toilette für den Anbau und für das Vorderhaus auf diesem Zwischenpodest. Also keine abgeschlossenen Wohnungen. Und wir hatten im Vorderhaus und im Anbau die Wohnung, sodass wir Toilette und Wasser für uns hatten. Und im Vorderhaus hatten wir die beiden Schlafräume und den sogenannten vorne die kalte Pracht, das Esszimmer, in dem auch Weihnachten gefeiert wurde und die großen Familienfeste.
Mein Vater war Beamter, Justizbeamter in Kassel, Landgerichtsrat oder sowas. Und wir wohnten Amalienstraße 12. Die Amalienstraße selbst steht nicht mehr, aber das Nachbarhaus, und das sieht genauso aus. Ich will mal sagen, das waren keine Villa, sondern ein großes, großes Reihenhaus. Unten war der Eingang rechts, sehe ich noch so ein großes Tor, Eingang, also die linke Seite war Eingang nur für Herrschaften, stand da dran, und auf der rechten Seite Lieferanten. Da ging es ein bisschen runter in den Keller. Und das Souterrain, da war die Küche, die Waschküche, also diese Art Dienstboten-Region, will ich mal sagen. Und die Dienstboten wohnten ganz oben in den Dachgauben.
Unsere Wohnung war offen. Konnte jeder von der Wolde in die Küche, in die Zimmer. Wir hatten keinen Vorplatz hier. Denn da unten haben drei Beamtsfamilien gewohnt. Die hatte jedens ein Dienstmädchen. Und die haben ja da oben geschlafen. Und daher musste ja alles auf sein. Auch unser Klo, das wurde von denen mitbenutzt. Natürlich, klar. Unter uns die Beamtenfamilien. Ganz unten Schullehrer. Erst Stock ein Rechnungsrat. Und im zweiten Stock wohnte ein Lokomotivführer. Also alle Beamten. Und die hatten alle ein Dienstmädchen. Durften aber die Dienstmädchen vor 10 Uhr kein Feuer machen. Die mussten in der kalten Küche arbeiten. Das hätte viel Geld gekostet. Und beim Mittagessen, ja, wenn noch genügend übrig waren, dann wurden sie auch richtig gesättigt, aber sonst nicht. Und an Weihnachten bekamen sie 5 Mark und vielleicht ein paar Schuhe oder ein bisschen Stoff für ein Kleid oder irgend sowas. Das war die Auslage der damaligen Beamten für ihr Personal. Und dann war ich natürlich bestens eingeweiht in die soziale Lage dieser Mädchen. Die kamen morgens und haben sie geträumt gehabt. Und da musste die Mutter ihr Traumbuch aus dem Schublad holen. Da wurde dann gelacht. Und abends kamen sie und haben sie gesagt, die hat wieder heute eine Stimmung gehabt. Das war furchtbar. Man hätte die Haare ausraufen können. Und so weiter. Also ich war bestens informiert. Ich war überhaupt bestens informiert. Meine Mutter hat mir beigebracht, wie ich so 4, 5 Jahre alt war, Hanni, wenn die Damen, das waren Damen, meine Mutter war Frau, das waren Damen, wenn die Damen auf der Treppe stehen, willst du vorbeigehen, dann musst du sagen, ich bitte vorbeigehen zu dürfen. Das habe ich auch gemacht. Da hat die eine gesagt, Hanni, wir haben aber Buffet und ihr habt keins. Die andere hat gesagt, Hanni, wir haben aber ein Klavier und ihr habt keins. Die andere hat gesagt, Hanni, wir haben aber ein Badezimmer und ihr habt keins. Und da habe ich meinen rechten Fuß genommen und habe den aufgestampft und habe gesagt, und wir haben einen Aff und ihr habt keinen. Wir hatten einen Bügelofen, den haben wir dann Aff getauft. Denn an dem Aff, da kamen die feinen Damen morgens schon aller Frühe und haben sich ihren Po gewärmt. Und er hat immer geglüht, sonst konnte die Mutter nicht bügeln.
Meine Mutter war eine prima Hausfrau, aber nicht in dem Sinne mitarbeitend. Also da war eben das Personal da, aber sie gab ihre Anweisungen.
Meine Mutter hatte 2 Dienstmädchen, eine für die Küche und eine für die Zimmer. Und am Nachmittag haben sie dann vielleicht gebügelt oder man hat auch Marmelade gekocht für den Winter. Oder man hat mal ein Zimmer gründlich sauber gemacht, nicht? Und sie mussten einkaufen gehen, die eine, nicht? Die Mutter hat in der Früh beim Frühstück besprochen, was es mittags zu essen gibt. So musste man auf den Markt gehen, der gegenüber von der großen Stadtkirche war. Und dort wurde Gemüse und Eier verkauft, nicht? Und nebenan war ein Lebensmittelgeschäft, nicht? wo man Grieß und Zucker und Reis bekommen hat, noch aus den Schubladen wurde mit der Schaufel in die Tüten eingewogen. Ne?
Das Essen war eigentlich, möchte ich beinahe sagen, insofern kultivierter als heute, als das Gemüse sehr sorgfältig ausgesucht wurde, meistens vom Bauern gekauft wurde, sehr frisch immer war. Und zum Beispiel Kartoffeln wurden im Keller eingelagert. Da wurden 1 oder 2 Zentner Kartoffeln gekauft. Mein Vater war ein Mecklenburger Geborener, an diesen großer Kartoffelesser und Liebhaber. Und da gingen die, also mein Vater, meine Mutter, los zu den Kartoffelhändlern und haben die genau angeguckt und haben 1 Zentner rote Kartoffeln und 1 Zentner weiße Industrie bestellt, also verschiedene Kartoffelsorten. Und die zu verschiedenen Gerichten wurden verschiedene Kartoffeln gekocht. Ob das war wichtig, ob das mehlige Kartoffeln waren oder harte oder sowas, je nachdem, was es zu essen gab. Und auch das Gemüse war eben doch mehr ausgesucht. Zum Michaelis gab es ja immer eine Gans, nicht? Ja, klar, gehört einfach dazu. Pute gab es damals überhaupt nicht, kannte man gar nicht, sondern es gab eine Gans. Und die Gans, das war auch eine besondere Aktion, das waren übrigens überwiegend polnische Gänse. Es gab ganze Geschäfte, die nur im Herbst auf hatten und polnische Gänse verkauften. Und da wurde sorgfältig ausgesucht, die Gans, die wurde befühlt und so weiter. Und das war dann also eine Aktion, der Gänse einkauft. Das wurde vorher, am Abend vorher in der Familie von den Eltern besprochen. Und ich habe da auch dann dazu gesagt, ich möchte aber einen haben, wo möglichst viel Brust dran ist. Oder sowas, nicht wahr? Und dann wurde eben der Gans ausgesucht.
Das war noch so, dass die Mutter mit der Köchin auf den Markt gegangen ist und eingekauft hat. Das heißt, sie hat bezahlt und die Köchin hat es heimgetragen. Ja, ne? Dann hat sie also wohl auch bestimmt, was jeweils auf den Tisch kommen soll. Ne? Und sie stammte ja, wie ich Ihnen vorhin schon sagte, aus einer Gastwirtschaft und hat da eine ganze Menge Erfahrung gehabt, sodass also, sagen wir mal, ein Dienstbote auch was lernen konnte bei ihr, ja. Und es musste ja im Haushalt alles selbst gemacht worden. Die Nudeln für die Suppe, die wurden selbst ausgerollt und geschnitten und selbstverständlich alle Gemüse eingekocht und die Eier eingelegt in Kalk. Es war viel zu tun in einem Haushalt. Mein Vater war Jäger und hat also alle Augenblicke so einen Hasen oder einen Rebhuhn oder einen halben Hirsch mitgebracht. Ja, ne? Und das musste nun also besonders eingelegt werden, damit also wirklich ein Wildgeschmack also bei der Geschichte rauskam. Kriegen Sie heute nie mehr so in der Form. Ja, ne? Und das war also alles sehr penibel.
Das Wasser kam bei einer reichen Frau. Die braucht jemanden, der ein bisschen die leichten Arbeiten macht. Und weil bei mir die Schule nicht weit davon war, da musste ich in die Villa gehen und der Frau helfen. Und die war auch sehr freundlich zu mir. Aber ich musste allein in der Küche essen. Und Fleisch habe ich auch nicht gesehen. Immer nur jeden Tag eine andere Soße und Kartoffel. Und nachmittags, da habe ich schwarzen Kaffee bekommen. Milch war scheinbar zu teuer für die Dienstmädchen. Die Frau war sehr freundlich, ich durfte noch Fenster putzen, Geschirr spielen, Schuhe putzen. Und so vor den Fußbeeten hatte sie eine Putzfrau und hatte auch eine Waschfrau. Dann hat sie mal, da war mal ein Fest, da musste ich, hat sie mir gelernt, wie ich die Türe aufmache und die Gäste reinlasse, was geklingelt hat. Und dann, wie ich gegangen bin, hat sie gesagt, sie hätte mir ja gerne ein Stück Kuchen gegeben, aber hier ist es so Sitte, da bringt die Leute einen Kuchen mit. Und wie ich es meiner Mutter habe erzählt, da hat die gesagt, du gehst weg, du fährst deine Schwester aus, da hast du genug zu tun. Die war aber sehr freundlich und gut zu mir. Ich kann mich nicht beschweren.
Ja, also die Mädchen haben in der Küche draußen gegessen, nicht bei Tisch. Ja. Sie hatten ihren eigenen Tisch, sie hatten ihr eigenes Geschirr und so weiter. Aber sie wollten auch nicht. Man hat es höchstens mal bei einem Geburtstag gemacht, dass man sie mit feiern hat lassen. Aber sonst haben sie, das war einfach so. Ja?
Die haben schon zur Familie gehört, aber es war ein gewisser Abstand.
Hm? Die zwei Damen da, die zwei Köchin und die Hausmädchen, die haben also nun ein Zimmer gehabt zusammen. Ja? Die war also nun, ja gut, also in unserer Familie immer sehr kollegial. Also von autoritär habe ich da also nun nie irgendetwas gemerkt, weder im eigenen Elternhaus noch dann später im Großelternhaus. Und die wurden dann auch beschenkt. Die haben ja dann eigentlich so durch längeres Dienen sich ihre Aussteuer zusammen schenken lassen. Zu Weihnachten bekamen sie also nun hier Bettwäsche oder Kleider und dergleichen. Ja, und ich hatte den Eindruck, dass sie recht zufrieden waren. Jedenfalls hatten wir noch lange, lange nach dem Dienstverhältnis, also auch nach dem Krieg, Verbindung mit den einzelnen Frauen, die bei uns also gedient hatten.
Ich kann mich noch daran besinnen in meiner Kinderzeit, dass wir da zum Beispiel drei Bauerntöchter hatten. Eine war Köchin, die andere war Stubenmädchen und die dritte war Kindermädchen. Und das waren Bauerntöchter aus Tennich. Das war ein Ort in der Nähe von Weimar. Die waren so lange immer im Dienst. In damaliger Zeit war das so, dass die Bauerntöchter immer in Dienst gingen. Dann bekamen sie zum Lohn, hatten freie Station und Kleidung und alles. Das wurde alles gestiftet. Und dann zum Lohn bekamen sie bloß im Monat 3 Mark. Das weiß ich aus den Büchern. Ich habe noch ein Wirtschaftsbuch von meiner Mutter, das hatten die in der Pension gelernt. Da wurde jeder Pfennig, der da ausgegeben wurde, der wurde aufgeschrieben.
Meine Mama hatte im Schlafzimmer über den Betten eine Glocke hängen und da wurde geläutet. Das ist zur Küche gegangen und da hat das Mädchen gewusst, sie muss das Frühstück richten. Ja, die waren für alles da. Sie mussten zum Beispiel, wenn meine Eltern weggegangen sind, noch am Abend bei uns bleiben. Urlaub war überhaupt nicht drinnen, die sind geblieben. Ich kann mich nicht erinnern, dass einmal auch eine nur einen Tag weggegangen ist. Sie haben das auch gar nicht verlangt. Sie hatten nach dem Mittagessen ihre Stunde, wo sie ihre Privatsachen erledigt haben, aber Urlaub hat das nicht gegeben.
Wir hatten ein Dienstmädchen, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre, jahrelang, 7 oder 10 Jahre, sowas haben wir die gehabt. Die hat mich mit großgezogen. Die hat mich mehr mit großgezogen, bei Namen möchte ich sagen, als meine Mutter, die von morgens bis abends im Geschäft war und mich nur abends sah und morgens früh, wenn ich manchmal bevor zur Schule ging, und sonst an Sonntagen. Und Tante Mietze, wie die hieß, die war die, die uns erzog. Und später, wie Tante Mietze ist dann weggegangen, dann hatten wir eine andere Verwandte meines Vaters, die dann den Haushalt geführt hat. Also das war eigentlich allgemein. Die Bekannten von meinen Eltern, die hatten alle ein Dienstmädchen. Das hatte man eben, nicht wahr? Und die hatten immer in manchen Häusern eine Dienstmädchenkammer, nicht wahr? Aber bei uns, bei meinen Eltern, hatten sie ein richtiges kleines Zimmer. Ein Bett und Schrank und Tisch und Stuhl und so. Also das ging einigermaßen, muss ich sagen.
Nun lacht man heute ein bisschen darüber, dass man über das Personal spricht. Auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, es gab ja überhaupt keine technischen Hilfsmittel. Dass heute alles anders ist und dass auch die Frauen heute mehr Zeit haben, das verdanken sie der Technik. Wenn ich an die Waschtage denke, an den Aufwand, der gemacht worden ist und gemacht werden musste, wenn ich daran denke, dass es ja damals gar keine selbsttätigen Waschmittel gab, sondern Sand, Seife und Soda. Und so ein Waschkessel, der musste ja geheizt werden, die Kohlen mussten reingetragen werden oder das Holz muss. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit der Haushalt gemacht hat.
Ja, wir hatten zwei Mädchen, eine Köchin und ein Hausmädchen. Und zur Wäsche kam die sogenannte Waschfrau. Und die gibt's ja heute Gott sei Dank nicht mehr. Die arme Frau hat mir schon damals als Kind immer leid getan, denn sie wusste ja jeden Tag woanders waschen. Sie war also sonnabends, aber auch Arbeitstag, also 6 Tage hat sie gewaschen. Und sie hat meiner Mutter mal erzählt, ach, Frau Weidner, bei Ihnen kriege ich was Schönes zu essen. Ich lebe sonst ja bloß von Erbsensuppe, denn das denkt immer jeder, das wäre eine Kräftchennahrung. Meine Mutter machte ja dann ein Fleischgericht. Ne?
Für die große Wäsche, für die Bettwäsche, Handtücher, Leibwäsche, war in der Waschküche ein eigener Kessel da, der mit Kohle und Holz geheizt wurde. Die Wäsche wurde sortiert in großen Holzzubern. Die große Wäsche, die Handtücher, die Leibwäsche, alles sortiert in den Zubern, vorgeweicht. Am Samstag schon. Und am Samstag wurde bei uns die Kinderwäsche auch gewechselt. Wir wurden alle in die Badewanne gesteckt. Und für den Sonntag wurde die frische Wäsche vorbereitet. Und am Montag kam dann die Waschfrau und hat dann da einen ganzen Tag gerubbelt oder mit der Bürste gerubbelt, mit Kernseife gewaschen und dann aufgehängt. Nicht? Da haben die Mädchen dann mithelfen müssen. Und so war die ganze Woche Wäsche, Wäsche, Wäsche. Ja, bis sie wieder am Wochenende im Schrank versorgt war.
Die Mutter, die ist doch vorher schon, oder vor der Arbeit ist sie schon ins Waschhaus und hat ihre Wäsche abgekocht, wenn sie Mittag kam, damit sie gleich waschen konnte. Ich weiß nur, dass sie immer, wenn mein Vater Hemd kaputt gegangen war, da hat sie für die Buben Hemden genäht und als die Reste habe ich eine Unterhose bekommen. Die war immer beschäftigt und immer zufrieden.
Auch die Stoffe waren ja anders. Irgendwie Pflegeleicht oder sowas, das Wort, sowas hat man ja nicht gekannt. Und dann mussten die Spitzen oder Stickereien, die mussten noch gestärkt werden. Die Männerkragen und die Manschetten, war doch alles ganz furchtbar, ne?
Die Dienstmädchen mussten morgens um 6 Uhr den Ofen einschüren, nicht? Das heißt mehrere Öfen, nicht? Weil man ja noch keine Zentralheizung gehabt hat. Nicht? Man hat noch mit Kohlebügeleisen gebügelt, mit Kohle, die Bügeleisen. Gab noch keine elektrischen Bügeleisen. Oder später hat der Vater die sogenannten Rutscherle gehabt. Das waren eiserne Bügeleisen, wo man den Griff immer gewechselt hat. Da war ein eigener Ofen dafür da, wo 6 solche Bügeleisen da erhitzt wurden. Und dann hat man wieder mit dem Griff das nächste genommen und so gebügelt.